Hallo, liebe Weltgebetstagsfrauen. Noch ein kleiner Text von mir, diesmal zum Thema prophetische Texte etwas allgemeiner. Und er stammt aus der Zeitschrift Bibel heute. Denkt nicht mehr an das, was früher war. Wer sich einmal eingehender mit der Bibel und der Geschichte des auserwählten Volkes beschäftigt, kann sich fragen, wie konnte es kommen, dass dieses weltpolitisch eher unbedeutende Volk nicht schon lange in den Wirrnissen der Geschichte verschwand oder in der Anonymität anderer Völker und Kulturen aufging. Womöglich lag es an den Propheten, die gerade für Krisenzeiten die richtigen Worte fanden. Als ich das Alte Testament und die Geschichte dieses Volkes noch nicht wirklich kannte, war Israel in meiner Vorstellung ein großes und mächtiges, weil doch von Gott auserwähltes Volk. Je mehr ich dann die geschichtlichen Hintergründe kennenlernte, desto mehr nahm es in meinem Kopf an weltpolitischer Größe ab. Das Staunen über dieses Volk wurde aber eher größer. Auch wenn die in der Bibel erzählte Geschichte von einem legendären Großreich unter David und Salomo sowie den Königen von Israel und Juda einen breiten Raum einnimmt, historisch gesehen dauerte diese Geschichte kaum mehr als 300 Jahre, bis die Babylonier 876 vor Christus die Stadtmauern Jerusalems und den Tempel zerstörten und den König samt Oberschicht nach Babylon abdeportierten. Zurück blieben eine zerstörte Hauptstadt, ein Heiligtum in Trümmern und das einfache Volk ohne seine führenden Köpfe unter babylonischer Fremdherrschaft. Alles, was bisher den Stolz und die Identität des Gottesvolkes ausgemacht hatte, König, Land und Tempel, es war verloren gegangen. Eine riesige nationale Katastrophe. Wie damit umgehen? Auf die Deportierten in Babylon jedenfalls übte der fremde babylonische Kult mit seinen Prozessionen entlang prachtvoll ausgestatteter Straßen zu den prunkvollen Tempeln und ganz bestimmt einen großen Reiz aus. Die Versuchung muss groß gewesen sein, sich den neuen Gottheiten anzuschließen. Die waren ja offensichtlich stärker als der Gott der Heimat. Die Bibel aber erzählt nicht von denen, deren Glaube verloren ging, sondern von den Jahwe-Treuen, die an der Hoffnung auf ihren Gott festhielten und ihren Glauben durch das fast 50-jährige Exil durch und weiter trugen. Ja, mehr noch, es gelang ihnen mit dem eigenen Hoffnungsfunken, die nächste Generation zu entflammen. Eine Generation, die bereits in Babylon geboren worden war und das von Gott versprochene Land nur noch aus Erzählungen kannte. Dazu braucht es Menschen, die von ihrem Glauben erfüllt sind und ihn lebendig halten. Und es braucht charismatische Persönlichkeiten, denen es gelingt, ein Volk, das am Boden liegt, aufzurichten. Sie begannen in den Menschen die Sehnsucht nach der ursprünglichen Heimat zu wecken und verlockende Perspektiven für eine Zukunft im eigenen Land aufzuzeigen. Solche Visionäre waren die Propheten des Exils. Ezechiel zum Beispiel hält im Exil die Erinnerung an den Tempel wach und schürt den Traum von einem Wiederaufbau in Dimensionen, die den Zerstörten bei Weitem übertreffen. Ein anderer Visionär ist ein Prophet, dessen Namen wir nicht kennen. Seine Verkündigung ist mitten im Buch Jesaja überliefert, vor allen Dingen in den Kapiteln 40 bis 55. Die Exegeten haben ihm den Kunstnamen Deutero-Jesaja, also zweiter Jesaja, gegeben. Er tritt am Ende des Exils auf und wirbt für eine Rückkehr in die Heimat, das gelobte Land. Die Botschaft dieses Propheten berührt in einzigartiger Weise. Jesaja 40 beginnt mit der Aufforderung Gottes: Tröstet, tröstet mein Volk. Diese Worte verdichten sich zu einem Programm, das der Prophet verkündet. Er spricht dem Volk von seinem Gott her zu, dass die Konsequenzen seines Fehlverhaltens, das in die Katastrophe geführt hat, ausgestanden sind und dass ein Neubeginn ansteht. Die Vergangenheit ist wirklich ganz und gar vergessen und wird nicht wieder aufgewärmt. Mitgefühl, Erbarmen, wörtlich Mutterschüssigkeit, Vergebung und Zuwendung schwingen in fast jeder Zeile des Prophetentextes mit. Damit ist die Zeit der Trauer und der Resignation beendet. Eine Freudenzeit bricht an. Insgesamt begegnet uns hier das mütterlichste Gottesbild der Bibel. Jahwe möchte nun selbst Hirt seines Volkes sein, der die Zerstreuten wieder sammelt und sie auf ihre Weide zurück in das gelobte Land führt. Dazu erweist sich Jahwe als ein Gott, der nicht nur sein eigenes Volk, sondern auch die Geschicke aller Völker in seiner Hand hält und sich damit auch größer erweist als alle Gottheiten der anderen Völker ringsum. Der Perserkönig Kyros wird von Jahwe als sein Gesalbter bezeichnet. Und tatsächlich besiegen die Perser die Babylonier und das Edikt des Kyros 538 vor Christus gewährt den Israeliten nach fast 50 Jahren Exil die Rückkehr in ihre Heimat. In der biblischen Deutung heißt das, Jahwe bedient sich des Fremdkönigs Kyros als Werkzeug, um sein auserwähltes Volk aus dem babylonischen Exil zu befreien. Ganz oft findet sich die Formulierung, ich bin Jahwe und sonst niemand. Damit hat das Volk Israel endgültig zum Glauben an den einen Gott gefunden. Doch der Prophet greift auch zurück auf die alten Überlieferungen. Er ruft die Erzählung des Exodus neu in Erinnerung. Schon einmal hat sich Gott als einer erwiesen, der sein Volk aus der Fremdherrschaft herausgeführt hat. Damals geschah der Aufbruch als Flucht in Hast. Mit Angst und Schrecken, Verfolgung und einem gefahrvollen Weg durch bedrohliche Wasser. Und doch geschah das Wunder. Deutero Jesaja stellt nun aber einen neuen Exodus in Aussicht, der sich vom ersten ganz entscheidend unterscheidet. Denkt nicht mehr an das, was früher war. Auf das, was vergangen ist, achtet nicht mehr. Siehe, nun mache ich etwas Neues. Schon sprießt es, merkt ihr es nicht? So wichtig die Erinnerung an die frühere Rettungstat Jahwes ist, so gibt es nun völlig neue Akzente. Da ist keine Rede von Flucht oder Hast, keine gefahrvollen Wege mahnen zur Vorsicht oder könnten vom Aufbruch abhalten. Ganz im Gegenteil, die Israeliten sollen ohne Hast aufbrechen. Zieht nicht aus in Hast, geht nicht fort in Eile, denn Jahwe geht vor euch her und er, Israel Gott, Israels Gott, ist eure Nachhut. Es ist von einer geordneten und geplanten Rückkehr die Rede. Gott selbst baut ihnen dazu einen Weg durch die Wüste. Zudem führt er auch den Zug der Rückkehrer an und beschließt ihn auch. Wie beim ersten Exodus die Feuer- und Wolkensäule das Volk von vorn und hinten beschützt hat. So bildet auch hier Jahwe die Vor- und Nachhut des Zuges. Die Texte, die von diesem Exodus sprechen, malen paradiesische Bilder. Der Weg zurück ins Land ist gesäumt von üppiger Vegetation. Es gibt in der Wüste reichlich Wasser, nicht nur kleine Quellen oder Rinnsale, sondern es ist die Rede von Teichen und Bächen. Die Gefahr durch wilde Tiere wird von Jahwe ebenfalls gebannt. Sie stellen keine Bedrohung mehr dar. Fast könnte man von einem Streichelzoo am Weg reden. Die Werbung des Propheten hat Erfolg. Es kehren zwar nicht alle Exilierten zurück, aber eine kleine entscheidende Gruppe, die für das Judentum der Folgezeit prägend wird. Visionen, Verheißungen und Zusagen haben den Glaubensfunken und die Hoffnung am Leben erhalten. Mir selbst sind die Texte dieses Propheten persönliche Gottesbotschaft geworden. Als ich mich selbst in einer Wüstenzeit meines Lebens befand, waren es diese Texte, die mich begleiteten, mir Trost schenkten und Hoffnung gaben. Mut und Kraft. Die Bilder wurden mir bedeutungsvoll. Die Zusage von Wasser in Überfülle, wo ich mich am Verdursten fühlte. Die bilderreicher Vegetation, wo rundum in meinem Leben scheinbar alles verblühte. Ein Aufbruch, der nicht chaotisch sein muss, sondern in Ruhe und geordnet stattfinden kann. Weil Gott in meinem Leben ganz präsent ist. Die Vision einer wieder von Freude und Jubel durchdrungenen Zukunft. Keine anderen Texte haben mich durch diese Zeit in derartiger Weise begleitet, wie die hoffnungsvolle Botschaft dieses namenlosen Propheten. So schreibt Ingrid Penner, Referentin im Bibelwerk Linz, in der Zeitschrift Bibel heute. Viel Spaß mit dem Weltgebetstag und ich wünsche euch hoffnungsvolle Zeiten. Tschüss!